NDR Info. Echo des Tages.
Ein historischer Tag, ein Signal der Hoffnung, die Welt atmet auf. Seit heute gibt es ein Atomabkommen mit dem Iran und die meisten finden, dass das ein Grund zum Jubeln ist. Oder ist es doch ein, Zitat, schlimmer Fehler historischen Ausmaßes, so wie Israels Regierungschef es sieht. Wir berichten, was drinsteht in der Vereinbarung mit dem Iran. Wir berichten über die Reaktionen und Sie hören einen Kommentar dazu. Zuvor aber noch ein Blick auf weitere Themen. Regierungskrise in Griechenland. Tsipras kämpft um eine Mehrheit für die Sparauflagen. Und in Berlin und Brüssel reflektiert man die Dauersitzung des Wochenendes. Nitrate im Trinkwasser. Die Wasserwirtschaft erhebt schwere Vorwürfe gegen das Bundeslandwirtschaftsministerium und verendet im Mutterleib. 180.000 Kühe werden nach Informationen von Report Mainz jedes Jahr trächtig geschlachtet. Und das soll bald vorbei sein. Im Studio ist Sabine Rhein. Herzlich willkommen zum Echo des Tages. 13 Jahre schwelte der Streit um das Teheraner Atomprogramm. Die Frage, wie lässt sich sicherstellen, dass der Iran keine Atombomben baut, gleichzeitig aber Nukleartechnik zivil nutzen kann. Die UN-Vetomächte USA, Großbritannien, Frankreich, China und Russland und dazu Deutschland haben gemeinsam mit der EU-Außenbeauftragten Mogherini zuletzt in einem 18-tägigen Verhandlungsmarathon in Wien mit Vertretern des Iran gerungen, um Beweise und um Sanktionen. Aber heute früh war es geschafft, womit viele schon gar nicht mehr gerechnet hatten. Carla Engelhardt über den Atomvertrag mit dem Iran.
100 Seiten, 5 Anhänge und noch keine Unterschriften, dennoch bereits historisch genannt, was zwischen Iran und den 5 UN-Vetomächten plus Deutschland vereinbart wurde. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte:
But what we are announcing today is not only a deal.
Was wir heute verkünden, ist nicht nur ein Deal. Es ist ein sehr guter Deal für alle Seiten. Dieses Abkommen eröffnet ein neues Kapitel und die Möglichkeit zur friedlichen Lösung eines Konfliktes, der mehr als 10 Jahre schwelte. Die EU-Beauftragte betonte, dass Iran sich bereit erklärt habe, unter keinen Umständen eine Atombombe bauen zu wollen. Im Gegenzug sollen die Sanktionen gegen Iran schrittweise aufgehoben werden. Zu den Eckpunkten des Vertrages gehören Irans Verpflichtung, seine Urananreicherung zu drosseln, die alten Uranbestände zu reduzieren und den umstrittenen Schwerwasserreaktor Arak zu einem Forschungsreaktor umzubauen. Den Beobachtern der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA wird umfassender Zugang zu allen Atomanlagen garantiert. Erst wenn sie bestätigen, dass Teheran seinen Verpflichtungen zur Reduzierung des Atomprogramms nachkommt, werden die Wirtschaftssanktionen aufgehoben. Damit wird Ende 2015 gerechnet.
A win-win solution.
Eine Win-Win-Lösung wurde gefunden, nicht perfekt, aber ein vorteilhafter Kompromiss. Es ist eine wichtige Errungenschaft für alle von uns. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif sieht damit ein Ende der feindseligen Politik gegen sein Land und den Anfang einer neuen Ära der Zusammenarbeit gekommen. Der Iran rechnet vor allem mit dem Ende der Wirtschaftskrise, wenn das Ölembargo fällt und das auf ausländischen Banken eingefrorene iranische Geld wieder fließen kann. Der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, der für Deutschland mehr als 10 Jahre am Verhandlungstisch saß, erklärt:
Es ist geschafft. Es ist eine Vereinbarung geschlossen worden, die den Mittleren Osten und die Welt ein Stück sicherer machen wird. Und das Entscheidende ist, sollte der Iran sich nicht an die Vereinbarungen halten, dann besteht die Möglichkeit, zum Sanktionsregime wieder zurückzukehren. Auch das ist in den Regeln, die wir heute vereinbart und unterschrieben haben, vereinbart. Vielleicht setzen wir mit dieser Vereinbarung ein Signal der Hoffnung den Kräften des Chaos im Mittleren Osten entgegen.
Die deutsche Wirtschaft erhofft sich Milliardengeschäfte mit dem Iran. Vizekanzler Sigmar Gabriel will mit deutschen Wirtschaftsvertretern bereits am Wochenende nach Teheran und Isfahan reisen, um vor allem die traditionellen guten deutsch-iranischen Wirtschaftskontakte zu pflegen.
Es war Barack Obama gewesen, der vor 2 Jahren zum Telefonhörer gegriffen und durch ein Gespräch mit dem neuen iranischen Präsidenten Rouhani neuen Schwung in die Verhandlungen gebracht hat. Außenminister Kerry hatte bis zuletzt vehement für einen Erfolg, also gekämpft, sogar auf Krücken. Es war klar, für die amerikanische Regierung stand viel auf dem Spiel. Martin Ganselmeier berichtet über Reaktionen heute in Washington.
Für US-Präsident Obama ist der Abschluss der Atomvereinbarung mit dem Iran nach dem Neubeginn der Beziehungen zu Kuba ein weiterer außenpolitischer Erfolg. Dennoch trat Obama in seiner Rede nicht triumphierend auf, sondern betont sachlich, vor allem um die noch skeptischen Kongressabgeordneten von den Vorteilen des Deals zu überzeugen. Das Abkommen, so Obama, mache die Welt und vor allem den Nahen Osten sicherer.
We have stopped the spread of nuclear weapons in this region.
Wir haben die Verbreitung von Atomwaffen in dieser Region gestoppt. Mit dieser Vereinbarung kann die internationale Gemeinschaft überprüfen, ob der Iran eine Nuklearwaffe entwickelt. Jeder Pfad zu einer Atomwaffe ist abgeschnitten.
Every pathway to a nuclear weapon is cut off.
Die Vereinbarung beruhe nicht auf Vertrauen, betonte Obama, sondern auf einer strengen Überprüfung durch internationale Inspektoren. Diese hätten rund um die Uhr Zugang zu den wichtigsten Atomanlagen im Iran. Sollte der Iran gegen die Auflagen verstoßen, dann würden alle Sanktionen wieder zuschnappen.
And if Iran violates the deal, all these sanctions will snap back into place.
An den Kongress appellierte Obama, der Vereinbarung zuzustimmen. Ein Scheitern des Atomdeals hätte bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit weiterer Kriege im Nahen Osten gestiegen wäre. Deshalb sei es unverantwortlich, diese Vereinbarung abzulehnen. Ich bin zuversichtlich, dass dieser Deal den nationalen Sicherheitsinteressen Amerikas und der unserer Alliierten dient. Deshalb werde ich mein Veto einlegen gegen jede gesetzgeberische Maßnahme, die eine Umsetzung dieser Einigung verhindern will.
The successful implementation of this deal.
Der republikanische Senator und Präsidentschaftsbewerber Lindsey Graham kündigte im Sender CNN an, die Republikaner würden die Vereinbarung ablehnen, denn sie sorge für ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten.
We have now ensured a nuclear arms race in the Mideast.
Wir haben einem unserer schlimmsten Feinde die Möglichkeit gegeben, mehr Terror zu verbreiten, und wir stellen Israel unter existenzielle Gefahr.
State of Israel under an existential threat.
Mehrere demokratische Senatoren erklärten, die Einigung zunächst genau prüfen zu wollen. Selbst wenn sowohl das Repräsentantenhaus als auch der Senat die Vereinbarung ablehnen, könnte Obama sein Veto einlegen. Dann müsste im Senat eine Zweidrittelmehrheit gegen Obama zustande kommen. Das heißt, mehr als ein Dutzend seiner Parteifreunde müsste Nein sagen.
Tja, so laut der Jubel im Weißen Haus, so vernehmlich heute die Empörung über das Atomabkommen in Jerusalem. Von einer existenziellen Gefahr, Sie haben es gehört, sprechen auch die Republikaner in den USA. Israel sieht sich nach wie vor aus Teheran bedroht, zumindest auf lange Sicht. Christian Wagner berichtet.
Netanyahu hatte den ausgehandelten Text noch nicht gelesen, als er schon am Vormittag erklärte, dieses Abkommen ist ein historischer Fehler für die gesamte Welt. Dem Iran sollte eigentlich der Weg zu Atomwaffen versperrt werden, aber in allen Punkten wurden Zugeständnisse gemacht. Außerdem wird der Iran hunderte Milliarden Dollar bekommen und damit seine Terrormaschinerie ölen. Eine direkte Bedrohung durch Atomwaffen steht für Netanyahu also nicht mehr an erster Stelle. Er warnt nun vor einem Iran, der zu einer Regionalmacht im Nahen Osten aufsteigen werde, der sich, befreit von Sanktionen, wirtschaftlich erholen könnte und so seine Stellvertreter wie die Hisbollah-Miliz im Libanon noch intensiver finanzieren könnte. Die Hisbollah bedroht Israel an dessen Nordgrenze. Seit Monaten hatte Netanyahu die Verhandlungen mit Iran lautstark kritisiert, auch den Amerikanern vorgehalten, sie seien naiv und wollten ein Abkommen um jeden Preis. Das ist ein Grund für die angeschlagenen Beziehungen zwischen Israel und den USA. In dieser Situation wird Netanyahu kaum noch politische Rücksicht nehmen. Er will versuchen, möglichst viele Abgeordnete im US-Kongress zu einem Nein zu bewegen, gegen eine Aufhebung der amerikanischen Wirtschaftssanktionen gegen Iran. Alle diplomatischen Möglichkeiten würden genutzt, hieß es im israelischen Außenministerium, um das Abkommen doch noch zu Fall zu bringen. Das Szenario aus israelischer Sicht für die kommenden Monate und Jahre sieht so aus. Tritt das Abkommen in Kraft, dann wird der Auslandsgeheimdienst versuchen, auf iranischer Seite Verstöße gegen die Vereinbarungen aufzudecken. Israels Kritik wird sich vor allem darauf konzentrieren, dass etwa Inspektionen iranischer Atomanlagen nicht zu jedem Zeitpunkt möglich sind.
Das Atomabkommen mit dem Iran nach jahrelangen Verhandlungen heute also geschlossen. Ist es nun ein Glücksfall oder ist es ein Riesenfehler? Hören Sie einen Kommentar dazu von Reinhard Baumgarten.
Das Abkommen mit dem Iran ist eine historische Chance. In einer Region, die vielerorts in Flammen steht, wurde ein brennend heißer Konflikt diplomatisch gelöst. Das ist eine richtig gute Nachricht. In seiner Bedeutung und Tragweite könnte das Atomabkommen mit dem Camp David-Abkommen von 1979 verglichen werden. Damals schlossen Israel und Ägypten einen Friedensvertrag. Damals verurteilten Radikale und Despoten auf arabischer Seite diesen Friedensschluss. Heute machen Hardliner in den USA und Israels Benjamin Netanyahu Front. Die Radikalen von damals vergaben eine historische Chance auf einen umfassenden Ausgleich mit Israel. Geschichte sollte sich nicht wiederholen. Das Atomabkommen mag nicht perfekt sein. Doch die 5+1 Staaten haben dem Iran Verpflichtungen abgetrotzt, die Bau und Entwicklung von iranischen Atomwaffen auf absehbare Zeit unmöglich machen. Das war das Ziel. Der Nahe Osten wird dadurch sicherer. Ein atomares Wettrüsten in der Region wird weniger wahrscheinlich. In eindrucksvoller Weise dokumentiert dieses Abkommen, dass der Iran Teil der Lösung von Problemen sein kann. Teheran ist an vielen Problemen im Nahen Osten aktiv beteiligt. Sie können und müssen nach diesem Abkommen angegangen werden. Ob Syrien, Jemen, Irak oder die Bedrohung Israels, der Iran ist involviert und muss auch hier durch Diplomatie und politischen Druck in die Verantwortung genommen werden. Irans Präsident Rouhani hat Versöhnung mit der Welt und mehr innere Freiheiten versprochen. Das Atomabkommen von Wien wird dazu hoffentlich der erste wichtige Schritt sein. Denn innenpolitisch hat der 66-Jährige bislang noch nicht wirklich viel vorzuweisen. Die Lage der Menschenrechte hat sich auch während seiner Amtszeit nicht wesentlich verbessert. Der Atomdeal wird zum Abbau von Wirtschafts- und Finanzsanktionen beitragen und mehr als 120 Milliarden Dollar an eingefrorenen Ölgeldern freisetzen. Will der Iran wirtschaftlich gesunden, müssen weit verbreitete Korruption, Vetternwirtschaft und Missmanagement beseitigt werden, muss jungen Leuten im Land eine berufliche und persönliche Zukunft geboten werden. Der Wiener Atomvertrag wird die Position Hassan Rouhanis stärken. Nun muss Irans Präsident den nächsten entscheidenden Schritt angehen. Er hat Versöhnung mit der Welt versprochen, das scheint nun besser vorstellbar. Und er hat mehr bürgerliche Freiheiten, weniger Gängelung und mehr Freiheit in Lehre, Forschung und Meinung versprochen. Der Iran ist ein Land mit gewaltigem Potenzial, das nur dann wirklich zur Entfaltung gelangen kann, wenn er sich auch im Innern gründlich reformiert. Die Einigung von Wien kann dazu entscheidend beitragen.
Sie hörten einen Kommentar im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5 von Reinhard Baumgarten. Nun ist heute der Tag nicht nur der Einigung in dieser Sache, sondern auch der Tag nach dem Verhandlungsmarathon um das neue Schuldenpaket in Griechenland. Einigung heißt in diesem Fall, erstens, noch stehen keine Einzelheiten fest und zweitens, zunächst einmal müssen die Parlamente grundsätzlich dem grob skizzierten Weg zum Hilfspaket zustimmen. Auch in Athen, wo es am schwersten sein dürfte, eine Mehrheit gegen die enttäuschten Gegner auf der Regierungsseite durchzusetzen. Alexis Tsipras steckt mitten in einer Regierungskrise. Anna Kokzidou über den Tag in Griechenland.
Eine Sitzung jagt die andere im Megaron Maximou, dem Sitz des griechischen Ministerpräsidenten. Das Ziel, so viel Einheit der Partei wie möglich. Denn der Widerstand innerhalb von Syriza ist groß. Der linke Flügel rebelliert offen. Das in Brüssel beschlossene Hilfspaket habe nichts mit dem zu tun, was man den Wählern versprochen habe, so der Tenor. Eine Kabinettsumbildung scheint unausweichlich und nur noch eine Frage der Zeit. Aber auch, ob die Regierung Tsipras insgesamt den Streit übersteht, ist fraglich. Fast beschwörend erklärt der Vorsitzende der Syriza-Fraktion Nikos Philis, es kann nicht sein, dass die erste echte linke Regierung in der Geschichte Griechenlands von Abtrünnigen aus den eigenen Reihen gestürzt wird. Auch der Koalitionspartner, die Partei der unabhängigen Griechen, kurz ANEL, tut sich schwer mit einer Zustimmung. Nach deren Sitzung erklärt dann ihr Vorsitzender Panos Kamenos, wir als unabhängige Griechen unterstützen die Regierung und den Ministerpräsidenten. Wir verpflichten uns, im Parlament den Maßnahmen zuzustimmen, die wir beim Treffen der Parteivorsitzenden beschlossen haben. Kamenos meint das überparteiliche Treffen zwischen Regierung und Opposition nach dem Referendum. Was aber mit den Maßnahmen passiert, die in Brüssel später zusätzlich durchgesetzt wurden, lässt er offen. Mit den Stimmen der Opposition wird die Regierung die Gesetze auf jeden Fall durchbringen. Schon am Mittwoch sollen die ersten das Parlament passieren, so verlangt es die Einigung mit den Gläubigern. Im Eiltempo wird das geschehen. Zunächst geht es unter anderem um die Erhöhung der Mehrwertsteuer und die Rentenreform. Diese sieht eine Abschaffung der Frührenten und eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre vor. Doch der Katalog ist noch viel länger und verlangt von den Griechen einiges. Nicht jedem schmeckt das und manche gingen schon auf die Straße. Die einzige Lösung ist der Bruch. Es gibt nichts anderes. Sie haben lange verhandelt, 6 Monate lang den griechischen Staat und die griechische Wirtschaft ruiniert. Und obwohl wir mit Nein stimmten, bekommen wir jetzt ein drittes Memorandum. So ein Demonstrant vor dem Parlament. Für Mittwoch sind weitere Proteste angekündigt. Die Apotheken bleiben geschlossen, weil sie gegen die geplante Liberalisierungen sind. Zum Beispiel sollen künftig rezeptfreie Medikamente auch in Supermärkten verkauft werden können. Und auch der öffentliche Dienst will streiken. Doch nicht alle Griechen wollen Streiks und Proteste. Viele wollen, dass es endlich vorangeht. Dieser Mann, der einen Laden betreibt, hat vor allem für die Staatsbediensteten kein Verständnis. Ich kann Ihren Unmut verstehen. Ihre Interessen werden angetastet. Aber es wäre schön, wenn Sie auch die Selbstständigen im Visier hätten und nicht nur den öffentlichen Dienst. Sie wissen, ob es stürmt oder schneit, Sie haben ein Einkommen. Aber was ist mit uns?
Der Streit geht also weiter in Griechenland, aber auch in Berlin, wo der Bundestag ja am Freitag über das Ja zum Hilfspaket abstimmen muss. Noch ist bis dahin etwas Zeit und vor allem die Opposition hat im Moment noch mit der Art und Weise vor allem zu tun, wie die Entscheidung für das dritte Hilfspaket zustande gekommen war. Christoph Prössl mit Stimmen aus der Hauptstadt.
Die Grünen tun sich schwer mit der Einigung vom Wochenende. Immerhin, es gibt eine, der Grexit scheint abgewendet. Doch das Kleingedruckte und vor allem der massive Auftritt von Wolfgang Schäuble verstört die Fraktion. Der Vorsitzende Anton Hofreiter befürchtet, die Auflagen sind nicht erfüllbar.
Am Ende wird die Eurozone und die Europäische Union nur aus der Krise kommen, wenn sich Griechenland wirtschaftlich wieder erholt. Und nicht dadurch, dass Herr Schäuble recht bekommen hat oder andere Menschen hier das Gefühl haben, denen haben wir es so richtig gezeigt.
Nur wenn sich der griechische Staat erhole, habe Deutschland eine Chance, Geld wiederzusehen. Bislang haben die Grünen stets für die Griechenlandhilfen gestimmt. Jetzt sind viele in der Fraktion ins Grübeln geraten. Neinsager gibt es auch in der Union. Der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder steht hinter dem Ergebnis, das die Bundeskanzlerin ausgehandelt hat. Und für Fragen der Skeptiker hat er ein offenes Ohr.
Das ist schon eine Aufgabe, die Kolleginnen und Kollegen, die Fragen haben, die auch mit mir sprechen, mit denen spreche ich natürlich und erkläre meine Sicht der Dinge und auch die von Wolfgang Schäuble und Angela Merkel.
Und wer eine andere Sicht der Dinge habe, für die hat die Union Verständnis. In einer großen Fraktion gäbe es unterschiedliche Auffassungen, sagte Kauder. Union und SPD kommen jedoch auf so viele Abgeordnete, dass ein Ja im Bundestag so sicher ist wie der Sonnenschein über Athen. Dazu trägt die SPD bei, selbsternannte Europapartei, auch wenn Schäubles Drohung bei den Sozialdemokraten für Genörgel sorgt. Carsten Schneider, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD.
Das war auch nicht abgestimmt in der Koalition und am Endeffekt haben sich die Staats- und Regierungschefs vor allen Dingen unter der Führung auch von François Hollande, das im französischen Staatschef, und Frau Merkel dann geeinigt. Für uns als Sozialdemokraten war klar, wir brauchen einen Verbleib Griechenlands im Euro. Alles andere wäre für Europa, aber auch für Griechenland selbst verheerend gewesen.
Bleibt die Linke. In der Oppositionspartei ist die Ablehnung groß. Parteichef Bernd Rixinger twitterte, Peinigung statt Einigung, EU neu begründen.
Bundesfinanzminister Schäuble steht weiter in der Kritik, aber er habe damit gerechnet, meinte er heute in Brüssel und glaubt trotzdem, alles richtig gemacht zu haben. Die Reformen seien auch im Sinne der Griechen.
Wenn die alle umgesetzt werden, kann das natürlich wirklich ein Weg sein, um Griechenland auf einen sehr viel besseren Weg zu bringen und aus dieser außergewöhnlichen schwierigen Lage, in der das Land ist und unter der natürlich die Bevölkerung auch sehr leidet.
Was nun allerdings zügig geklärt werden muss, ist die Frage, wie die Griechen sofort an frisches Geld kommen. Denn bereits am Montag steht eine Schuldenrückzahlung bei der Europäischen Zentralbank an, die Griechenland nicht leisten kann. Doch die sogenannte Brückenfinanzierung ist noch ungeklärt. Großbritannien ist nicht im Euro. Also ist die Idee, dass britische Steuerzahler für diesen Griechenland-Deal gerade stehen, völlig abwegig. Stellte vorsichtshalber schon mal der britische Finanzminister Osborne klar. Bevor jemand auf die Idee kommen könnte, zu fragen, ob nicht auch Einzelstaaten in der EU den Griechen vorübergehend Geld leihen könnten. Auch bei anderen Ländern scheint sich die Lust daran in Grenzen zu halten.
Ehrlich gesagt, Ich habe kein Europax gebraucht, um den Lärm der Erklärungen, wer da sich alles nach vorne drängt, noch zu ertragen.
So Finanzminister Schäuble, der seinerseits anregte, man könne ja das Überbrückungsgeld aus Töpfen des EU-Haushalts nehmen. Fest steht, dass schnell eine Lösung gefunden werden muss. Denn die Verhandlungen über das neue Hilfspaket werden laut Schäuble mindestens 4 Wochen dauern. Griechenland aber braucht eine Finanzspritze schon in wenigen Tagen. Andernfalls droht doch noch der Grexit, ein ungeplanter in diesem Fall.
Kai Küstner berichtete aus Brüssel von einer Art Irksit, wenn man schon bei den albernen Vokabeln bleiben will, von einem Rauswurf der Iren aus dem Euro war nie die Rede, jedenfalls nicht offiziell. Dabei ging es auch ihnen vor ein paar Jahren so schlecht, dass sie die Hilfe der europäischen Freunde benötigten. Jetzt gelten sie offiziell als Vorzeigekranke, weil sie an der bitteren Medizin offenbar gesunden. Bundespräsident Gauck war heute auf seinem Staatsbesuch in Irland deshalb wieder lobend unterwegs und verteidigte gleichzeitig die Berliner Politik in Sachen Griechenland, wie Stefanie Pieper berichtet.
Die von einigen europäischen Politikern geäußerte Kritik an der deutschen Regierung und ihrer Haltung in der Griechenland-Krise teilt der Bundespräsident nicht. Joachim Gauck sagte am Rande seines Staatsbesuchs in Irland, er könne kein Defizit an Solidarität der Deutschen und der deutschen Regierung erkennen. Wir haben über viele Jahre hinweg gezeigt, dass wir ein Interesse am Zusammenhalt in Europa haben und dass uns eine Politik des Abbröckelns an den Rändern nicht gefällt, so Gauck wörtlich. Dafür habe Deutschland finanzielle Mittel aufgebracht und Griechenland auch seine Hilfe bei den Strukturreformen angeboten. Im Vergleich mit Griechenland seien in Irland die institutionellen Bedingungen für die Krisenbewältigung besser, sagte der Bundespräsident. Bei Gesprächen mit Wirtschaftsvertretern in Dublin zeigte er sich erneut beeindruckt von den erfolgreichen Anstrengungen der Iren, die Eurokrise im eigenen Land zu überwinden. Obwohl die Menschen wegen der harten Einschnitte Grund zum Klagen und Jammern hätten, habe er genau das nicht gehört, so Gauck. Er traf unter anderem 2 irische Mittelständler, die bereits zinsgünstige Kredite einer neuen Förderbank erhalten haben, bei deren Aufbau die deutsche KfW geholfen hat. Auf Interesse stieß auf irischer Seite wiederum das deutsche Konzept des dualen Ausbildungssystems. Der Bundespräsident besuchte auch die irische Niederlassung von SAP am Rande der Hauptstadt. Dort informierte er sich vor allem darüber, wie der deutsche Software-Riese seinen Nachwuchs rekrutiert und ausbildet.
Und um die deutschen Unternehmen im Ausland ging es beim Besuch von Wirtschaftsminister Gabriel in China natürlich ganz offiziell, und zwar auch um Vertrauen, um die Zukunft der deutschen Investitionen in China.
Es gibt ja viele Sorgen bei deutschen Unternehmen, vor allem im Mittelstand, dass die neuen Sicherheitsgesetze in China neue Hürden beim Marktzugang, bei einer fairen Behandlung betreffen.
Gabriel, der heute auch ein Abkommen über eine Zusammenarbeit im Bereich der intelligenten Fertigung und der Vernetzung von Produktionsprozessen unterschrieb, setzt auf Fairness auf Seiten der Chinesen.
Wir jedenfalls versuchen, der chinesischen Seite deutlich zu machen, dass ein fairer Umgang bedeutet, dass die Unternehmen, die hier seit Jahrzehnten sind, dass die genauso behandelt werden müssen wie chinesische Unternehmen. So machen wir es umgekehrt in Deutschland auch. Ich finde, das ist eine Grundlage einer fairen Partnerschaft.
Der Bundeswirtschaftsminister machte aber auch deutlich, dass nach seiner Ansicht die chinesische Wirtschaft nicht ewig so hohe Wachstumsraten erzielen könne wie in den letzten Jahren.
Ich glaube, man muss verstehen, dass die chinesische Seite diese riesigen Wachstumszahlen, die sie hatten, auch reduziert, um ein nachhaltigeres Wachstum zu bekommen. Die Umweltzerstörungen, die es hier gegeben hat, sind ja gigantisch gewesen. Und in einem, sagen wir mal, stetigen, aber etwas niedrigeren Wachstum will die chinesische Seite ein höheres Maß an Nachhaltigkeit erzeugen.
Das aber wird sich dann auch auf die Wachstumszahlen der deutschen Firmen auswirken. Sie können nicht mehr von so hohen Zuwächsen ausgehen wie in den letzten Jahren. Zum Abschluss seines Besuches trifft Gabriel morgen mit Chinas Staatspräsident Xi Jinping zusammen.
Thorsten Huhn begleitet Gabriel in China. Es geht um das Wasser, das zunehmend gefährdet ist durch Giftstoffe, die nach unten sickern und irgendwann unser Grundwasser erreichen. Das macht der Wasserwirtschaft große Sorgen. Sie hat heute an die Bundesregierung appelliert. Dagmar Pepping berichtet.
Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft stellt dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Berlin und seinem Chef, dem CSU-Politiker Christian Schmidt, ein miserables Zeugnis aus. Seit Jahren steige in zahlreichen Regionen der Nitratwert im Grundwasser an, sagt der Verbandsexperte Martin Weyand, vor allem durch Gülle aus der Massentierhaltung. Aber das zuständige Ministerium unternehme dagegen viel zu wenig.
Und so kennen wir halt das Landwirtschaftsministerium. Verzögern, verschleppen, vertuschen.
Nach Angaben des Wasserverbandes sind mittlerweile ein Viertel der etwa 1000 abgegrenzten Grundwasserkörper in Deutschland nicht in jenem guten Zustand, den die Europäische Union fordert. Fast die Hälfte der Grundwässer weisen Nitratwerte zwischen 25 und 50 Milligramm pro Liter auf. 50 Milligramm, das ist der erlaubte Grenzwert für Nitrat im Trinkwasser. Viele Wasserwerke müssten mittlerweile zu Notmaßnahmen greifen, damit sie bei der Trinkwasserversorgung diesen erlaubten Wert einhalten können, warnt Verbandsvizepräsident Jörg Simon.
Für die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung werden kostenintensive Reparaturmaßnahmen der Wasserwerke, wie das Mischen mit unbelastetem Wasser, die Bohrung neuer Brunnen oder eine Aufbereitung zulasten der Kunden und der Wasserversorger notwendig.
Die Folgen für die Verbraucher: immer weiter steigende Wasserpreise. Die EU-Kommission ist ebenfalls unzufrieden mit den Schutzmaßnahmen für sauberes Wasser. Weil Deutschland gegen die Nitratrichtlinie der EU verstoße, hat die Kommission gegen die Bundesregierung ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Die Bundesregierung plant zwar eine Novelle der Düngeverordnung und des Düngegesetzes, die bisher vorliegenden Entwürfe seien aber unzureichend, kritisiert der Verband der Wasserwirtschaft. Sorgen machen dem Verband aber nicht nur die steigenden Nitratwerte durch Gülle, sondern auch Rückstände von Medikamenten im Trinkwasser. Fast die Hälfte der Bundesbürger entsorgt alte Medikamente durch die Toilette oder das Waschbecken, berichtet das Bundesforschungsministerium. Eine immer älter werdende Bevölkerung bedeutet gleichzeitig einen weiter ansteigenden Konsum von Arzneimitteln. Der Wasserverband fordert deshalb, dass in der Bundesrepublik ein einheitliches Sammel- und Rücknahmesystem für Altmedikamente eingeführt wird, zum Beispiel in Apotheken. Zudem benötige Deutschland eine neue Arzneimittelstrategie. Bei der Herstellung und Zulassung neuer Medikamente müsse die ökologische Abbaubarkeit der Produkte gleichrangig berücksichtigt werden, verlangt die deutsche Wasserwirtschaft.
Welchen Preis billiges Fleisch hat, das ahnt eigentlich jeder. Report Mainz berichtet heute Abend aber von Zahlen, die meist nicht viele kennen. Fast 200.000, genau genommen 180.000 Kühe werden nämlich jährlich geschlachtet, obwohl sie trächtig sind. Immerhin, der zuständige Minister will das ändern. Thomas Nettelmann dazu.
Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt will das Schlachten trächtiger Kühe verbieten. Nach Schätzung der Bundestierärztekammer verenden jedes Jahr 180.000 ungeborene Kälber in Schlachthöfen. Schmidt sagte dem ARD-Politikmagazin Report Mainz, es sei absolut inakzeptabel, dass trächtige Rinder geschlachtet werden.
Deswegen wollen und müssen wir etwas dagegen tun. Ich denke, dass diese Frage europäisch geregelt werden muss und dass wir national mit unseren Instrumenten beides tun müssen. Ich möchte, dass wir so bald wie möglich diese Praxis beenden.
Report Mainz zeigt erstmals Aufnahmen in einem Schlachthof, die zeigen, wie Kälber verenden, wenn ihre Mütter geschlachtet werden. Dabei ersticken die ungeborenen Kälber. Das dauere bis zu 20 Minuten, zitiert Report Mainz einen Tierarzt. Diese Praxis werde auch von der Fleischwirtschaft und den Schlachthoftierärzten kritisiert. Nach derzeitigem Recht dürfen Kühe nur im letzten Stadium der Trächtigkeit transportiert werden. Laut Report wird das in der Praxis aber kaum kontrolliert. Auch der Deutsche Bauernverband lehnt eine Schlachtung hochträchtiger Kühe ab. Das sei weder aus ethischer noch aus wirtschaftlicher Sicht vertretbar.
Und zum Schluss berichten wir noch von New Horizons, der etwa klaviergroßen Sonde, die seit etwas mehr als 9 Jahren im All unterwegs ist. Heute schrammte sie, kann man sagen, offenbar fast am Pluto vorbei. Ein Ereignis, das bis auf die Minute genau schon vor Jahren berechnet worden war. Die NASA hatte Grund zum Jubeln.
7.49 Uhr Ortszeit, 13.49 Uhr in Deutschland. Im NASA-Kontrollzentrum an der Hopkins-Universität in Maryland erheben sich die Wissenschaftler und Journalisten von ihren Stühlen und jubeln. Alan Stern, der wissenschaftliche Leiter der Mission, sprach von einem Meilenstein der Raumfahrtgeschichte. Ein großes Team habe 15 Jahre lang hart dafür gearbeitet. Derzeit habe die New Horizons keinen Kontakt mit der Erde, weil die Sonde damit beschäftigt sei, Daten zu sammeln und Bilder aufzunehmen. Erst wenn dies abgeschlossen sei, werde New Horizons wieder Funksignale senden. Erst um 9 Uhr Ortszeit, also 3 Uhr morgens deutscher Zeit, wird man also letztendlich wissen, ob die Mission erfolgreich war. Um 13.50 Uhr war die NASA-Sonde mit einem Abstand von nur 12.500 Kilometern am Pluto vorbeigeflogen. Stern sprach von einem Datenwasserfall, der sich die nächsten Monate über die Wissenschaftler ergießen werde.
12.500 Kilometer, das heißt sozusagen vorbeigeschrammt. Bernd Amann berichtete. Und damit endet das Echo des Tages für heute. Sie finden die Sendung auf unseren Internetseiten ndr.de/info und wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen noch Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.